Die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Union und SPD haben sich auf eine Reform der Erbschaftssteuer verständigt. In Hessen wird voraussichtlich am 18. Januar ein neuer Landtag gewählt. Der Internationale Währungsfonds rechnet 2009 in den meisten Industrieländern mit einer Rezession. Die Meldungen im Einzelnen. Nach monatelangen Verhandlungen haben sich die Spitzen der Großen Koalition auf eine Reform der Erbschaftssteuer ab 2009 geeinigt. Das teilten die Fraktionschefs von Union und SPD, Kauder und Struck, am Abend nach einem mehrstündigen Treffen unter Leitung von Bundeskanzlerin Merkel in Berlin mit. Bis zuletzt strittig war vor allem die Regelung bei selbstgenutztem Wohneigentum. Dieses soll nun im Erbfall für den überlebenden Ehepartner steuerfrei bleiben. Für erbende Kinder vereinbarten die Koalitionspartner die Beschränkung, dass die Wohnfläche 200 Quadratmeter nicht überschreiten darf. Auch bei der Vererbung von Familienbetrieben soll künftig keine Steuer anfallen, wenn das Unternehmen mindestens 10 Jahre lang unter Erhalt der Arbeitsplätze weitergeführt wird. Bedingung ist auch, dass die Lohnsumme 1.000% beträgt und damit praktisch konstant bleibt. Mit den Beschlüssen sei gewährleistet, dass das Gesamtvolumen der Erbschaftssteuer auch weiterhin bei 4 Milliarden Euro liege, erläuterte Struck. Bundestag und Bundesrat können nun noch in diesem Jahr den entsprechenden Gesetzentwurf beraten, damit die Reform zum 1. Januar in Kraft treten kann. In Hessen wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres ein neuer Landtag gewählt. Nach Angaben des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Koch sprach sich das Landespräsidium der CDU einstimmig dafür aus, bei der nächsten Plenarsitzung die Auflösung des Parlaments zu beantragen. Koch sagte, die Union strebe dafür den 19. November an. Die Wahlen könnten dann am 18. Januar stattfinden. Hessen brauche wieder stabile politische Verhältnisse. Zugleich nominierte die CDU-Spitze Koch erneut zum Spitzenkandidaten. Inzwischen plädierte auch der SPD-Landesvorstand für eine Neuwahl, wie die Vorsitzende Ypsilanti mitteilte. Ob sie erneut als Spitzenkandidatin antrete, sagte sie nicht. Zuvor hatten bereits FDP, Grüne und Linke für Neuwahlen votiert. Das Bundesverfassungsgericht hat die umstrittene Nutzung von Telefon- und Internetdaten weiter eingeschränkt. Per Eilbeschluss ordneten die Richter in Karlsruhe an, dass Informationen aus der Vorratsdatenspeicherung nur dann an die Polizei übermittelt werden dürfen, wenn es um schwerwiegende Gefahren für Leib und Leben oder um die Sicherheit des Bundes geht. Bereits im März hatten die Karlsruher Richter die Nutzung der Daten zur Strafverfolgung beschnitten. Anlass sind Verfassungsbeschwerden von mehr als 30.000 Bürgern. Der FDP-Innenpolitiker Stadler wertete den Eilbeschluss als Anzeichen dafür, dass die gesamte Vorratsdatenspeicherung vor dem Bundesverfassungsgericht letztlich keinen Bestand haben werde. Grünen-Chefin Roth forderte die Große Koalition zur Rücknahme des Gesetzes auf. Bundeskanzlerin Merkel hat nach dem dritten Integrationsgipfel im Kanzleramt eine Stärkung der öffentlichen Teilhabe von Migranten verlangt. Menschen mit ausländischen Wurzeln gehörten zur Gesellschaft und sollten in Institutionen und Verbänden ebenso vertreten sein wie Deutsche, sagte Frau Merkel. Forderungen nach Einrichtung eines Integrationsbeirats lehnte sie erneut ab. Rund 140 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kirchen und Verbänden hatten in Berlin über eine bessere Integration von Zuwanderern beraten. Die Grünen kritisierten den Gipfel, er sei eine Farce, wenn nicht die Rechte von Migranten auf der Tagesordnung stünden, sagte der designierte Parteivorsitzende Özdemir. Die meisten Industriestaaten werden nach Angaben des Internationalen Währungsfonds im kommenden Jahr erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg in eine Rezession geraten. Durchschnittlich rechne man mit einem Minus von 0,3%, heißt es in der aktualisierten Weltwirtschaftsprognose des IWF, die in Washington vorgestellt wurde. Für Deutschland weist das Papier sogar einen Rückgang von 0,8% aus. Insgesamt, so der Währungsfonds, werde das weltweite Wirtschaftswachstum 2009 nur noch bei 2,2% liegen. Die deutsche Industrie hatte im Monat September den größten Auftragseinbruch seit 1990 zu verkraften. Im Vergleich zum August ging die Nachfrage um 8% zurück. Grund sind vor allem Einbußen bei Bestellungen aus dem Ausland. Zum zweiten Mal innerhalb von 4 Wochen hat die Europäische Zentralbank den Leitzins gesenkt. Wie die EZB in Frankfurt am Main mitteilte, wurde er um 50 Basispunkte auf 3,25% herabgesetzt. Zuletzt war der Leitzins Anfang Oktober reduziert worden. EZB-Präsident Trichet begründete den Schritt mit den Turbulenzen auf dem Finanzmarkt und schloss eine weitere Zinssenkung nicht aus. Die Banken begrüßten die Entscheidung als richtige Reaktion auf die schlechteren wirtschaftlichen Aussichten im Euroraum. Der Sparkassen- und Giroverband bezeichnete den Beschluss als wichtigen Beitrag zur Entschärfung der Situation. Nach seinem Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen hat der Demokrat Obama mit den Vorbereitungen für seine Amtsübergabe im Januar begonnen. Er ernannte den demokratischen Kongressabgeordneten Emanuel zum neuen Stabschef im Weißen Haus. Emanuel war früher Berater des ehemaligen Präsidenten Clinton. Außerdem stellte Obama ein Beraterteam zusammen und richtete ein Büro in Washington ein. Morgen will er sich erstmals als künftiger amerikanischer Präsident der Presse stellen. Die Wall Street in New York hat erneut deutlich im Minus geschlossen. Der Dow Jones Index ging mit 8.696 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Minus von 4,9%. Die Technologiebörse Nasdaq büßte 4,3% ein auf 1.609 Punkte. Der Euro kostete 1 US-Dollar 27,05. In Frankfurt am Main verlor der deutsche Leitindex DAX heute 6,8% und sank auf 4.814 Punkte. 2 Tage nach dem Busunglück in der Nähe von Hannover hat die Polizei die Identität aller 20 Toten aufgeklärt. Unter den Opfern sei auch ein 13-jähriges Mädchen, teilte ein Sprecher mit. Bei den anderen Opfern handle es sich um 13 Frauen und 6 Männer im Alter zwischen 43 und 80 Jahren. Alle stammten aus Hannover. Die Angehörigen seien informiert. Im Wettbewerb um den Fußball-UEFA-Pokal gab es folgende Ergebnisse mit deutscher Beteiligung. Metallis Charkow, Hertha BSC 0:0, VfB Stuttgart, Partizan Belgrad 2:0, VfL Wolfsburg, SC Heerenveen 5:1 und Racing Santander, Schalke 04, 1:1. Und hier noch einmal die Übersicht. Union und SPD haben sich auf eine Reform der Erbschaftssteuer verständigt. In Hessen wird voraussichtlich am 18. Januar ein neuer Landtag gewählt. Der Internationale Währungsfonds rechnet 2009 in den meisten Industrieländern mit einer Rezession. Das Wetter. In der Nacht im Norden und Osten zeitweise etwas Regen, sonst vielfach stark bewölkt, 10 bis 2 Grad. Morgen zunächst weiter stark bewölkt und teilweise neblig trüb, später im Westen und Südwesten größere Wolkenlücken mit Sonnenschein. In der Osthälfte gelegentlich Regen, Höchstwerte 10 bis 14 Grad. Die Aussichten? Am Samstag zunächst stark bewölkt und teils hochnebelartig trüb, später vor allem im Westen aufgelockert mit sonnigen Abschnitten. Im Osten noch etwas Regen, sonst überwiegend trocken. Höchstwerte zwischen 9 und 13 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 0 Uhr.
Deutschlandfunk. Sie hörten die Nachrichten vom Deutschlandfunk in Kooperation mit Radio Darmstadt. Radar.
Radio Darmstadt.
Mit dem Chaos Radio.
Radadadadada.
Sie haben's eilig, das ist doch nicht mein Problem. Ihre Zeit ist ihnen heilig, doch die Wartezeit extrem. Sie müssen auch noch dafür blechen, für die lange Wartezeit. Sie wollen auch nur mit jemand sprechen, aber keiner ist für sie bereit. Ich bin die Warteschleife und ich bin endlos lang. Ich bin die Warteschleife und sie sind scheiße dran. Telefonieren Sie mobil, ach, das kostet wirklich viel. Und jetzt hängen Sie hier fest, ja, das ist ein Nerventest. Jetzt haben Sie sicher schon eine Krise, immerhin bin ich nicht für Elise. Diese Melodie ist nur für Sie, Sie armes Schwein. Please hold the line.
Wunderschönen guten Abend bei Cerada. Ich sitze heute hier im Studio mit
Lars
und
Zocke
und
Erik.
So, ich habe die Hoffnung, es kommen noch ein paar mehr und ich habe auch ein paar Telefongäste in Vorbereitung und ich gehe mal davon aus, dass wir heute einen netten Abend haben werden.
Wer bist du eigentlich?
Ach so. Ja, dann selbst vorstellen, machen das nicht normalerweise andere Leute?
Ich habe mich auch selbst vorgestellt, jetzt darfst du.
Oh, okay, jetzt stelle ich mich selbst vor. Gut, ich bin Risk-Taker. Ich bin allerdings so als Sendeverantwortlicher und Verkünder und Announcement-Schreiber und was weiß ich nicht alles, bin ich durchaus bekannt.
Haben wir heute Themen?
Ja, wir haben sogar ein paar richtig, richtig tolle Themen. Also, ich würde sagen, wir haben eine gigantisch coole Geschichte mit der Systems, weil ich war da gewesen und habe da mal ein paar Interviews gemacht mit ein paar witzigen Leuten. Unter anderem habe ich mich mit WPA. Ich habe mich mit WPA beschäftigt auf der Systems. Ich habe mich mit durchaus interessanten Sachen mit der Biometrie beschäftigt. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, ich war bei einem Stand mit Wearable Computers. Aber hier ruft gerade jemand an. Ich habe die Vermutung, das ist unser erster Telefongast, nämlich, der möchte nämlich ein schickes...
Ich denke, wir müssen dich gleich irgendwie reinkriegen.
Ja, Lars, hau gerade drauf, das passt schon.
Okay,
dann auf ins Mischpult. Ja, das ist nämlich ein cooler Zuhörer, der möchte uns erzählen, dass es jetzt demnächst eine neue Veranstaltung gibt. Oder habe ich das falsch verstanden? Ich bin gespannt, wen haben wir denn da? Und jetzt ziehen wir noch hoch. Habe ich dich denn falsch verstanden?
Hallo?
Ja, hallo. Möchtest du uns eine tolle neue Veranstaltung ankündigen?
Ja, sozusagen. Und zwar findet am letzten Novemberwochenende, um genau zu sein, vom 28. bis 30. November in Schwetzingen in der Nähe von Heidelberg die RGB2R statt, zwischenzeitlich das fünfte Mal. RGB2R steht für Roots Get Back to the Roots und ist die Retro-Computing-Veranstaltung des No-Name e.V., des lokalen Chaos-Treffs in Heidelberg.
Ah, das klingt nett. Retro-Computing heißt, ihr sprecht mit Lochkarten.
zum Beispiel, also alles, was, sagen wir mal, irgendwie ja, älter als 10 bis 15 Jahre ist oder wo man halt dann so davor steht und sagt, ach ja, das waren noch Zeiten, das ist halt irgendwie so Gefühle wecken, so, ne? So. Das ist ein bisschen eine subjektive Sache, was man jetzt da unter alt versteht.
Ja, 10 Jahre, das, ich meine, das wäre schon so, ich weiß nicht, so ein Pentium 166? Der ist,
ja,
das sind 10 Jahre, ich weiß nicht, ob das so alt ist. Ich meine, das ist ein Pentium, das ist, hallo?
Ja, das noch nicht. Vielleicht ein bisschen älter noch, aber es gibt auch aus der Ära Dinge, die heute nicht mehr da sind. Insofern, das ist einfach, das ist eine Sache, da muss man ein bisschen vom Gefühl her eigentlich, was die Leute schön finden, was sie gerne mal wieder machen würden, was man halt lange nicht mehr in den Fingern hatte.
Also ein komplettes Wochenende Windows 95.
Nee, um Gottes Willen. Das vielleicht jetzt nicht.
Was macht ihr denn mit den alten Computern?
Also es ist halt sowohl Commodores da, Ataris, Amigas, aber auch ein NES. Zum Beispiel ist mal, da werden auch vielleicht Turniere ausgetragen, je nachdem, wie sich das ergibt. Aber durchaus eben auch Bastelecke, wenn jemand irgendwie ein altes Stück Hardware hat, was er wieder zum Laufen kriegen möchte. Und das sind natürlich auch Leute da, die sich damit auskennen, was wir hoffen, um dann vielleicht irgendwie was Schönes zum Laufen zu kriegen. Unser Kassensystem selbst läuft auf dem Commodore 128. Das hat letztes Jahr schon funktioniert. Ja.
Also es ist jetzt nicht primär ein Admin-Workshop, wie man eine VEX zum Laufen kriegt, sondern es ist eigentlich Leute, die mal Spaß haben und mal ein bisschen zocken wollen und mal ein bisschen so die guten alten Zeiten aufleben lassen.
Richtig.
Viereckige Augen von Pong.
Ja, genau.
Und quasi so, hallo, ich habe zwei C64 hier über die parallele Schnittstelle zu einem LAN verbunden.
Alles, genau sowas.
Wunderbar.
Ja, alle herzlich willkommen.
Da freue ich mich über das Announcement und hast du da noch ein paar Eckdaten um die Infrastruktur? Was gibt's denn da eigentlich alles? Was wird denn quasi Teilnehmern denn geboten?
Also wir haben natürlich Internetzugang vor Ort, trotz allem, was den Teilnehmern geboten wird. Wir haben ja geboten, also es werden Turniere sicherlich irgendwie werden sich ergeben, das ist aber eine relativ spontane Sache. Ansonsten
worauf ich eher raus wollte, war so ein bisschen das die Verpflegung.
Verpflegung ist so, dass es im Prinzip Dauerfrühstück gibt, das ist im Eintrittspreis von 8 Euro für die 3 Tage auch enthalten. Das ist einfach so den ganzen Tag, wenn jemand da, das haben wir dann Brötchen oder so, oder je nachdem, was, das sollen die Leute auch auf der Anmeldungsseite, die übrigens unter www.rgb2r.de zu finden ist, können die Leute auch sagen, was sie gerne da hätten an Frühstück und so, und dann kaufen wir das dementsprechend ein. Das hat eigentlich mal ganz gut geklappt bis jetzt.
Ich werde die URL mal in die Shownotes packen und ich gehe mal davon aus, da werden sich ein paar Leute mit beschäftigen und die werden dann auf eurer Veranstaltung auftauchen.
Ja.
Dann schönen Dank für deinen Hinweis und wir werden mal sehen, was da läuft.
Ja, super, danke euch.
Ja, dann bin ich mal gespannt, was du zu unseren restlichen Themen sagst. Und denk dran, am Ende der Sendung eine QSL-Karte schreiben.
Jo.
Ich hätte noch einen Reisetipp für RGB2R-Besucher, vermutlich eher für die Organisatoren. Die Jugendherberge in Calgary, das Youth Hostel da, das hat so einen richtig coolen alten Pac-Man-Tisch für 2 Spieler. Also horizontaler Monitor, wunderbare fette Pixelgrafik und ich glaube grob 8-Bit-Töne, mehr kann das nicht sein. Sehr cool.
Das ist ja super. Aber da komme ich, glaube ich, so demnächst nicht unmittelbar vorbei.
Dann müsst ihr die nächstes Jahr veranstalten. Ansonsten ist die Stadt relativ lahm, aber allein für diesen Spieltisch lohnt sich das.
Auf jeden Fall, das klingt so, ja.
Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal ein bisschen zu unseren aktuellen Studiogästen. Erik, was möchtest du uns denn nachher ein bisschen erzählen?
Du hast dich doch mit WWA beschäftigt, oder?
Ja, das ist richtig.
Ja, das habe ich auch gemacht.
Ah, okay, also du möchtest quasi auch mal ein bisschen preisen, welche tollen Features WPA hat.
Ja.
Das hört sich super an. Zocker, was möchtest du uns denn so Schönes Neues erzählen?
Heute eigentlich nichts.
Heute eigentlich nichts? Das ist aber sehr traurig. Es gibt nichts Innovatives, mit dem du dich die letzten Tage beschäftigt hast?
Nein, zurzeit nicht.
Okay, keine irgendwelche User-DAO-Stories, irgendwas Lustiges in dieser Richtung? Nein, gar nicht.
Nö.
Ach Gott, du bist ja ein sehr zufriedener. Ich habe DAOs am Hals, das ist die wahrste Wonne. Wie schaut's denn mit dir aus, Lars? Was hast du uns denn für heute mitgebracht?
Reisetipps, sage ich einfach mal kurz. Und ich glaube, ich hatte so einen kurzen Artikel über Geeksports geschrieben auf diesem seltsamen Blog, dass wir also Teile des Chaos-Treffs wohl betreiben. Aber ich dachte, ich muss da mal was reinhauen. Ich war bei den Bahnern. Also, falls ihr glaubt, Computer-Geeks seien Geeks, ihr habt die Bahner noch nicht getroffen, das ist wunderbar, absolut klasse. Ja, und dann wollte ich noch ein bisschen was von der CCS erzählen. Also, das ist so eine Sicherheitskonferenz. Interessiert vielleicht auch ein paar Leute, da waren ein paar schicke Sachen dabei.
Ja, ich würde sagen, wir legen mal einen Musiktitel ein, damit hier mal ein bisschen Ordnung in die Sache kommt und damit wir das Chaos sortiert kriegen. Und danach starten wir mit einem, lasst euch überraschen, ich bin gespannt, mit was wir starten. So, nur mal so als kleinen Hinweis, die heutige Musik ist komplett Creative Commons oder, naja, komplett, sagen wir mal, größtenteils. Es gibt natürlich den 12 Uhr Special, aber ihr kennt das ja. Aber ich habe gerade eben gehört, hier war irgendjemand bei einer anderen Geek-Gesellschaft und der möchte irgendwelche anderen schrägen Nerds vorstellen, oder sehe ich das falsch?
Ah, ich war bei der Bahn, die kennt ihr bestimmt alle aus der Verspätungsmeldung. Dieser Zug verspätet sich leider um 15 Minuten oder so. Nee, das ist alles gar nicht so. Es gibt offensichtlich an der TU, das ist jetzt schon wieder Werbung, aber es ist Eigenwerbung, das ist ja erlaubt. Also es gibt offensichtlich an der TU tatsächlich einen Kurs bei den Bauingenieuren über Bahntechnik oder sowas. Und dann geht man auf das Bahnbetriebsgelände in Darmstadt und irgendwo da findet man so ein Haus, das der feuchte Traum eines jeden Modelleisenbahnbauers ist. Nun bin ich leider kein Modelleisenbauer. Ich fand das tatsächlich immer entsetzlich langweilig. Ich glaube, das hat sich nicht geändert. Aber da gibt es tatsächlich eine riesige Gleisanlage mit jeder Menge alter, neuer, mittelmäßiger, krasser Technik drin. Nämlich alle möglichen Stellwerke. Die haben das Ding komplett mit Originalbauteilen nachgebaut. Das ist absolut faszinierend. Und also tatsächlich, weil da liegt halt so eine richtig kilometerlange Gleisstrecke in so einem Haus drin und man kann an so einem alten Stellhebel rumziehen und so weiter. Und die Leute da, also ich würde mal sagen, um das zusammenzufassen, ich weiß, warum die Bahn überhaupt noch fährt. Das ist ein ähnlicher Grund, wie warum das Internet überhaupt noch funktioniert. Da sitzen halt ein paar ziemlich sonderbare Geeks in irgendwelchen Schalthebeln und freuen sich einfach daran, mit Technik zu spielen. In diesem Fall sind es dann halt Gleisstellanlagen. Man lernt dann so seltsame Begriffe wie Vorsignal oder, ne, das sind noch die einfachen, die dann irgendwie, ich glaube, VS0, VS1, VS2 heißen können oder aber solche Dinge wie, was ist ein Durchrutschweg und warum sollte er frei sein? Wie viele Tonnen wiegt dein Zug und wie schnell kann er anfahren? Und vor allen Dingen, wie schaltet man Signale? Das Interessante daran für den Durchschnittsgeek, der sich mit Computern beschäftigt ist, sollte ich demnächst nochmal irgendwann einen Betriebssystemkurs geben, wird das das Beispiel werden. Es gibt tatsächlich keine besseren Beispiele für Semaphore, Mutexe oder ähnliche andere wechselseitigen Ausschlüsse. Und was ich gehört habe, gibt es auch keine besseren Beispiele für Deadlocks. Der einzige Unterschied ist, wenn man einen Deadlock bei der Eisenbahn hat, dann steht da halt so ein mehrere Tonnen schwerer Zug auf einmal vor einem anderen und keiner von beiden kann sich mehr bewegen. Das ist eine relativ witzige Aktion. Insbesondere, wenn man halt sieht, wie das alles wunderschön miteinander verschaltet ist. Da sind halt jede Menge wechselseitige Ausschlüsse drin und Bedingungen, Vorbedingungen, Randbedingungen. Man muss Hebel A ziehen, bevor man Hebel B ziehen kann, und bevor man Hebel B nicht zieht, fährt kein Zug, weil bevor man Hebel B nicht zieht, dann kann man das Signal nicht schalten und so weiter. Das ist auch bei dem automatischen Kram so.
Das hört sich sehr bekannt an. Also ich kenne das, glaube ich, aus Industrieanlagen. Die werden aufgrund von Sicherheitsüberlegungen genauso kompliziert konstruiert und angedacht. Gesteuert wird das dann mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung. Und da sind dann auch solche Überlegungen wie, hey, da muss aber doch erst die Tür zu sein und das Schloss geschlossen und dann kann doch erst hier die Öffnung aufgehen und da das Modell rausrutschen. Aber eigentlich logisch überlegen lässt sich sowas mit einer Boolschen Algebra, und ich denke mal, das ist doch für euch mächtigen Mega-Informatiker, die Java und Python und was weiß ich nicht alles beherrschen, doch total langweilig, oder?
Ja, hast du schon mal einen wechselseitigen Ausschluss in Stahl gegossen gesehen? Das ist schon faszinierend, wenn du halt diesen Hebel hast. Und ich meine, Bits programmieren ist ganz nett, die wiegen nicht viel, aber die haben halt ihre Bit-Programmierung tatsächlich in Stahl, also in den alten, in den neuen Werken, klar, hast du recht, da ist das alles irgendwie programmiert und in einem Rechner drinne. Und man kriegt Angst, wenn man die Dinger sieht, weil selbst die Darstellung teilweise wohl, also der Durchrutschweg zum Beispiel wird bei zwei Monitoren offensichtlich nur auf einem angezeigt. Das ist ein bisschen seltsam. Aber bei den Stahldingern, da kann man halt hinten richtig reingucken. Und die haben tatsächlich eine Bit-Programmierung drin. Das ist sehr witzig. Die haben halt mit Stahlteilen im Prinzip so ein Bitlock. Da sind halt zwei Teile, die rutschen. Das eine Teil kann man drehen, das andere kann man verschieben. Und man kann das halt nur dann in die richtige Richtung verschieben, wenn das gedrehte Teil das richtige Bit zeigt. Das heißt, so Bit, die haben wirklich tatsächlich so ein Bitmuster programmiert. Das ist nicht irgendwie, dass die Trinäre oder sowas Logik da implementiert hätten, sondern es ist wirklich binäre Logik. Und das ist sehr spaßig.
Okay, und was war das jetzt eben mit diesem, das sind die echten Geeks? Was hat die denn als schlimmer gekennzeichnet als den durchschnittlichen Computer-Nerd?
Naja, ich glaube, es gibt deutlich mehr Computer, also Computer-Nerds sind einfach fetter Mainstream, um das mal so zu sagen. Ich meine, das Geek-Konzept enthält ja sowas wie sozial nicht kompatibel oder solche Teile drin, ne? Von der Mehrheit nicht verstehend oder verstehbar. Ich befürchte, dass diese Geeks, die Bahngeeks, tatsächlich noch deutlich weiter entfernt sind von allem, was man so als normale Welt bezeichnet. Das ist eine ganz kleine eigene Welt, habe ich das Gefühl. Also, das ist nicht unbedingt schlimm, weil genau diese Welt hält halt diesen ganzen Verkehr am Laufen. Aber das ist tatsächlich so eine eigene Welt, und das ist halt keine Welt, also vermutlich kann man sie auch bei Wikipedia irgendwie nachgucken, aber irgendwie, also für mich war das vorher nie irgendwie Gespräch, und die haben wirklich ihre eigene Sprache, komplett. Und es ist nicht irgendwie Lied.
Naja, allerdings ist ja doch diese Aussage eher die, es ist nicht von der Allgemeinheit verständlich und die machen das beruflich. Es klingt nach Fachmännern. Das klingt nach, die gehen arbeiten.
Ja, jo, das ist doch das Geek-Konzept so ein bisschen. Man wird Fachmann in irgendetwas, was kein anderer verstehen will.
Ist das Geek-Konzept nicht eigentlich das, ich kriege zufällig Geld für das, was mir einen Heiden Spaß macht und was ich schon seit Kindesbeinen antue, und auf einmal werde ich dafür bezahlt?
Ich denke, das ist da ganz genauso, weil die Leute, die ich da bis jetzt getroffen habe, die haben alle irgendwie so, nicht direkt Schlüsselerlebnisse, aber schon irgendwie von frühester Kindheit an irgendeine Verbindung zur Bahn. Und das ist ziemlich interessant, weil das genau, im Prinzip läuft das genau parallel zu dieser ganzen computergeekischen Welt. Wie gesagt, eigene Sprache, schon immer drin gewesen. Ich kenne auch ein paar andere Leute, von denen ich Geschichten gehört habe, die konnten fast schon als Kinder ganze Streckenpläne auswendig. Das hat jetzt nichts mit Technik zu tun, aber ja.
Ich habe hier übrigens gerade einen sehr interessanten Einwurf aus dem IRC-Chat.
Ihr könnt übrigens auf unserer Webseite unter www.c-radar.de auch in den IRC-Chat joinen.
Und ihr könnt uns anrufen.
Nee, also, ja gut, anrufen, da kann man aber nicht lesen, welche coolen Kommentare im IRC-Chat gerade kommen. Und zwar der Begriff Semaphore kam ursprünglich aus der Bahntechnik.
Ah, ich dachte, das wären diese Winker gewesen. Das Semaphore war doch eigentlich dieser Kommunikationswinker. Man stellt auf zwei Bergen, wo sie sich gerade noch was sehen können, was aus, auf, diese, ne, Winkpedals. Aber ich glaube, das Semaphore ist auch dieses klassische Bahnsignal, ne, mit den zwei Winkpedals. Die sehen aber auch ziemlich ähnlich aus. Aber da müsst ihr jetzt bei Wikipedia nachgucken, weil ich habe keinen Rechner hier.
Wollen wir mal ein bisschen von der Geek- und Nerdwelt, also von der Bahn-Geek- und Nerdwelt, wieder ein bisschen zurück in die uns doch bekannte und beliebtere Geek- und Nerdwelt wechseln.
Ja, aber wenn jemand noch Fragen hat, könnt ihr anrufen, ne? Was ist die Telefonnummer?
Ja, das ist natürlich die 06151
87 00 100.
Wie heißt das so schön? Ruf mich an.
Genau. Wir haben eine Telefonleitung, die ist offen.
Richtig, also er starrt die ganze Zeit aufs Telefon, als würde es klingeln, nur weil er hinguckt. Ich würde es bezweifeln, aber wir können es hier nochmal probieren. 06151
87
00
100.
Ruf mich an.
Wir werden im nächsten Wettbewerb veranstalten, denn wer kann diese Nummer am lasziefsten über den Äther bringen. Ihr dürft mitspielen.
Ich glaube nicht, dass eine maskuline Stimme lasziv klingt, aber egal. Ich wollte eigentlich eher auf diese andere Nerd-Geschichte hinaus, die du ja eben noch erwähnt hast, nämlich du hast irgendwelche coolen Reisetrips, hast du uns gesagt?
Das ist nicht Nerd, das ist Beruf. Also das könnte man sozusagen, nach deiner Geek-Definition von eben ist das passend. Man macht irgendwelche Dinge gerne und wird dann dafür auch noch bezahlt. Zocker grinst da hinten irgendwie die ganze Zeit, der will mitreden. Ah, nee, das war eigentlich, ich wollte eigentlich tatsächlich in die Community hinein einen kleinen Bericht von einer weniger hackischen Konferenz geben. Ich war nämlich auf der CCS, das ist eine Sicherheitskonferenz. Ihr dürft anrufen und mich fragen, was CCS jetzt wirklich in länger heißt. Ich weiß es aber nicht. Ich habe keine Ahnung. Zocker, ich mach dir mal das Mikro auf.
Okay, wir hören deine Frage jetzt laut. Und bitte.
Ja, was ist dann die CCS?
Die CCS ist eine Sicherheitskonferenz. Ich habe gehört, sie sei sehr renommiert oder wie auch immer. Aber halt keine Hackerkonferenz, sondern also sie nennen sich dann wissenschaftlich. Ich glaube, der Übergang ist da entsetzlich fließend. Der Unterschied ist halt, dass es leichter ist, zu so einer Konferenz seine Uni dazu zu bringen, dass man da tatsächlich eine Publikation rauskriegt. Und das habe ich grob auch getan. Ja, wobei, darüber will ich gar nicht erzählen. Das, was, glaube ich, für die Leute hier am witzigsten war, und da will ich nächste Woche auf dem Chaos-Treff vielleicht auch nochmal ein paar Worte drauf verwenden, waren zwei Beiträge, die mir wirklich besonders gut gefallen haben. Das eine war jemand, der sich mit Spam-Ökonomie beschäftigt hat, und das ist alleine schon deswegen ziemlich interessant, weil, naja gut, man kriegt halt ständig Spam. Jetzt klingelt das Telefon.
Ja, nimm doch bitte mal diesen Anruf entgegen. Versuch sie gar nicht anzusprechen, sondern leg sie direkt aufs Mischpult.
Sehr perfekt. Na, das ist toll. Okay, also ich versuche jetzt das Telefon anzunehmen.
Er hat das Telefon angenommen, er hat es auf den Hybriden gelegt, er zieht es hoch und jetzt haben wir ein Tut.
Das war ich nicht.
Okay, sie hat wohl aufgelegt, ich bin enttäuscht.
Wie dem auch sei, ich wollte eigentlich von der CCS erzählen, nicht chaotisieren hier. Gut, also der eine Vortrag ging über Spam-Ökonomie und das Papier habe ich natürlich auch hier irgendwie rumliegen. Das Interessante daran war, dass da irgendwo am Ende die Schlussfolgerung rauskam, dass sich das überhaupt gar nicht gelohnt hätte, was sie da gemacht haben. Also was sie mit Spam gemacht haben. Die sind folgendermaßen vorgegangen, um rauszufinden, ob sich Spam lohnen kann oder nicht. Die haben sich in das Stormbot-Netz eingebaut. Das ist nicht so richtig schwierig, wie es klingt, weil die suchen ja ständig Rechner, mit denen sie irgendwie kommunizieren können, die ihre Mails verbreiten können. Und die haben sich halt die Mittelschicht geschnappt, haben Mittelschichtrechner im Prinzip da eingefügt und haben die Nachrichten, die ihnen das Stormbot-Netz aufgetragen hat, zu verteilen, genau an die gleichen Empfänger verteilt, die ihnen gesagt worden sind, aber haben die Nachrichten ein bisschen verändert. Und zwar insofern, dass das Ziel der Nachrichten umgelenkt worden ist. Also dass, ne, die Webseite, die da drin irgendwo in der Mail auftaucht, die klickt mich an, ich habe billige Medikamente-Webseite, und das war halt eine eigene Webseite. Die war im Großen und Ganzen eine Kopie der ursprünglichen ich will dir Medikamente verkaufen Webseite. Aber halt nicht ganz eine Kopie. Zum einen konnte man keine Medikamente kaufen, auch wenn das so aussah, als wenn man das tun sollte. Zum anderen wurde halt einfach gezählt und mitgescheckt, wie lange hat es gedauert, bis man auf dieser Webseite was versucht hat zu kaufen und wie viel Geld hat man da dann ausgegeben oder hätte man ausgegeben, wenn man da hätte irgendwie klassische Medikamente für männliche Potenzförderung kaufen können?
Also sag's doch, wie es ist. Sie haben eine Marketingstudie gemacht.
Eine Marketingstudie für Spam. Auf jeden Fall konnten sie halt wunderbar nachverfolgen, wie viele Leute sie sozusagen gekriegt haben, und die haben grob 1,5% des gesamten Traffics, der durch Spambot-Netz generiert worden ist, selber umlenken können. Dann haben sie halt genau gucken können, welche Mailadressen tatsächlich überhaupt noch irgendwie ankommen, welche komplett versinken, also beziehungsweise zumindest, wo sie Fehlermeldungen rauskriegen. Sie haben gucken können, wie viele Leute von denen, die diese Mail dann wohl bekommen haben, tatsächlich auf die Webseite klicken. Und dann konnte man natürlich noch gucken, inwieweit das erfolgreich war. Und das ist irgendwie, ich glaube, die Anzahl der Leute, die tatsächlich nachher was gekauft haben oder sich durchgeklickt haben, liegt irgendwo im Bereich 3 Nullen, dann kommt eine 5 hinter der Prozentzahl, hinter dem Komma der Prozentzahl. Ist also relativ gering. Und der Durchschnittsmensch hat irgendwie sowas wie $100 gekauft oder so. Also ne, die klassischen Potenz, ja, männliche Geschlechtsteilverlängerungsmedikamente. Und die Conclusion war sowas wie, das kann sich eigentlich nicht wirklich gelohnt haben. Was ich nicht ganz glaube, weil dann würde es kein Spam mehr geben, aber vielleicht war das einfach nur dieses eine Produkt.
Ich nehme an, die Masse macht's da. Also es gibt ja, werden ja sehr viele Spam-Mails verschickt, und auch wenn der Prozentsatz noch so gering ist, dass sich das wahrscheinlich lohnen wird.
Ja, aber du hast ja, also ein paar Ausgaben musst du ja zumindest haben.
Ja, genau. Du musst erstmal die Empfängeradressen kaufen, weil dafür gibt es ja einen wachsenden Markt. Zusätzlich dazu musst du dann auch noch den Entwickler kaufen, der dir den Trojaner oder den Bot programmiert hat, den du für Spam-Versand benutzt. Und dann musst du natürlich noch eine, ich sag mal, eine gewisse Basisinfrastruktur selber haben, um das Botnetz zu kontrollieren. Das sind Investitionen, die sind doch etwas höher als diese lächerlichen Summen, die du uns gerade als Beispiel genannt hast.
Nein, das war jetzt ein Verkauf. Ich könnte jetzt die Zahlen nachgucken, aber dann müsste ich mit Papier knistern, das wäre nicht schön.
Also ich nehme mal an, dass sich das lohnt, weil sonst würden sie es nicht tun.
Ja, das denke ich auch.
Vielleicht hat es sich früher mal gelohnt, als es noch weniger waren, weil dann hat die Masse quasi nicht sich gegenseitig die Kunden weggeschnappt. Ich denke nicht, dass die Anzahl der Kunden sich vervielfacht haben im Vergleich, wie sich die Masse der Spam-Mails insgesamt vervielfacht haben.
Also ich habe jetzt gerade mal kurz die Zahlen. Die haben nach 26 Tagen 350 Millionen E-Mails verschickt gehabt. Von denen nur 28 in tatsächlichen Verkäufen geendet haben. Das ist eine Konversionsrate von 0,00001%. Und im Durchschnitt hat irgendwie jeder $100 bezahlt. Das heißt, die haben so grob $140 pro Tag gemacht. Ich sag mal, da können nicht allzu viele Menschen hinter dieser Operation stecken, weil ansonsten haben die nicht genug Geld für die Clubmate.
Ja, was war denn so die generelle Grundstimmung auf diesem Veranstaltung? Also so ein bisschen das Grundrauschen, was man dann so beim gemeinsamen Kaffee auffängt. Also ich meine jetzt nicht die Veranstaltung an sich hat ja bestimmt ganz tolle Talks gehabt, mit denen sie auch gerne Werbung macht. Aber was ist denn so das Publikum?
Ah, das ist glaube ich deutlich anders als auf einem Chaos-Treff. Also da waren halt auch Leute zum Beispiel vom Tor-Projekt, also so Projektleute, aber auf den üblichen Chaos-Veranstaltungen ist halt deutlich mehr, ich sag mal, Projektverkehr. Da passiert mehr auf den Fluren. Wenn ich jetzt mal die letzten Meter rein meinen Chaos-Days mich erinnere und dann überlege, was da zum Beispiel im Block vom Labor nachher stand, was die da alles gerissen haben auf den Fluren. Naja, auf der Konferenz, wir hatten auf dem Flur nicht mal einen Tisch. Das war schon ein bisschen bitter. Also wir mussten tatsächlich im Stehen essen oder auf dem Flur sitzen. Ansonsten sind das halt die üblichen Gespräche. Man guckt halt, was man zusammen machen kann, ob man irgendwie was zusammen arbeiten will später. Aber das sind ja alles eher so langfristige Projekte. Und inhaltlich, ich sag mal, ja, da kommt halt ein bisschen was rüber, aber es hängt davon ab, wen man da gerade trifft. Also ich bin mit meiner Arbeit vorangekommen, aber ich glaube, das interessiert jetzt gerade keinen. Das war schon ganz gut. Ich könnte noch was über Return-Based Programming machen, aber das mache ich am Dienstag, glaube ich.
Naja, du könntest es mal ansprechen. Ich meine, kannst du es in 2-3 Minuten straffen?
Ja, das ist ziemlich geil. Das war ein Vortrag, also der Ursprungsvortrag war letztes Jahr auf der gleichen Konferenz, und es geht darum, dass man die letzten Kommandos, zum Beispiel in der Library, bevor der Rücksprung passiert, also vor dem Return, tatsächlich benutzen kann, daraus so, die sozusagen in Sequenzen zusammenbauen kann und dann über verschiedene Rücksprünge, über verschiedene Returns programmieren kann. Das ist tatsächlich Turing-vollständig. Also zumindest kann man in der libc oder in anderen Bibliotheken sich ein Turing-vollständiges Set von solchen kurzen Programmsequenzen direkt vor dem Return besorgen. Was bringt einem das? Naja, man muss halt genau an diesen Anfang der Sequenz springen, beziehungsweise, ja genau, an Anfang dieser Kommandosequenz, baut davon geschickt die richtigen Sequenzen zusammen. Jedes Mal springt er wieder zurück und man kann dann im Prinzip ein normales Programm schreiben, nur mit diesen kurzen Rücksprüngen. Das ist interessant für Leute, die zum Beispiel irgendwie wunderbare Buffer-Overflows in so ein Programm reinkriegen können, aber dummerweise irgendwie, was auch immer, Non-Executable Stack haben oder ähnlichen Krams. Da muss man dann halt nur noch geschickt diese Sequenzen als Stack, als vollwertigen Stack da drinnen implementieren, also in den Buffer, über den Buffer-Overflow in den Stack reinkriegen. Und dann hat man im Prinzip eine Turing-vollständige Programmiersprache. Was die Leute dieses Jahr gemacht haben, war halt zum einen zeigen, dass das halt auch noch auf einer Spark-Architektur funktioniert, das war nochmal ein bisschen neu. Und dann haben sie halt angefangen, sich zu überlegen, dass es halt doof ist, das immer händisch rauszufummeln aus der libc oder aus anderen Bibliotheken und sich diese Sequenzen von Hand zusammenzusuchen. Also haben sie das mal kurz automatisiert. Klingt erstmal nicht so schwierig, ist aber schon mal eine deutliche Vereinfachung. Und weil ihnen dann das ganze Shellcode-Programmieren und so weiter irgendwann auch nicht mehr gefallen hat und sie eigentlich wissen wollten, was Turing vollständig in diesem Sinn jetzt wirklich bedeutet, haben die mal eben einen sehr C-ähnlichen Compiler gebaut, dessen Output im Prinzip so ein Return-Based Programmed Buffer Overflow ist. Und das ist ziemlich abgefahren. Man schreibt halt eigentlich nur so, was auch immer. Man kann zum Beispiel seinen Sortieralgorithmus da drin schreiben. Das ist zwar relativ nicht das, was man normalerweise machen will, aber es funktioniert halt. Sehr geil. Ich war nicht der Einzige, der gelacht hat in dem Vortrag.
Okay, was sagt denn Zocke dazu? Hast du quasi das gerade zu 100% nachvollziehen können, was er erzählt hat? Oder wäre da irgendeine Frage, die dir spontan... Er guckt kritisch. Er sagt ja, was.
Also nicht die... Sehr witzig. Nein, also nicht wirklich. Also
das war alles klar. Sag einfach, Lars, es ist toll, ja?
Das war super, auf jeden Fall.
Erik?
Ja, klingt alles sehr nett, aber... Wie groß wird denn der übliche Schadcode in einem Return-Based-Programm? Also wenn man so die üblichen Buffergrößen oder so mal vergleicht, die man auf so einem Zielsystem möglicherweise zur Verfügung hat, um dort drinnen seinen Code zu platzieren oder seine Returns.
Naja, der Stack nach oben ist ja schon relativ groß, aber die haben als Beispiel tatsächlich, deswegen habe ich Sortierprogramm gesagt, die haben als Beispiel tatsächlich einen Sortieralgorithmus implementiert über ein Array. Also allein das fand ich schon relativ abgefahren, dass die Arrays in sowas implementieren konnten. Und der hat irgendwie 24k verbraten. Das ist schon nicht ganz wenig. Aber Shellcode ist nicht deutlich größer als normaler Shellcode. Es ist halt, ne, also das geht in wenigen Bytes. Also was auch immer, 100, 200, 300. Soll ich nachgucken?
Nö. Ansonsten, Compiler erzeugt dann vermutlich auch gleich alle schön 0 Byte frei, oder?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Also, ich unterbreche das sehr ungern, aber wir haben noch so viele andere Themen heute, dass wir jetzt wahrscheinlich langsam an die Grenzen unserer Sendezeit kommen. Wir spielen jetzt nochmal einen Song, weil wir dann das nachfolgende Thema vorbereiten wollen. Und dann legen wir los. Und welches Thema da kommt, lasst euch überraschen. Thank you.
jetzt stehe ich bei Lancom am Stand und da habe ich gegenüber den Herrn Traber stehen. Der möchte mich etwas aufklären über Sicherheitsrichtlinien im Wireless LAN. Guten Tag, Herr Traber. Meine Frage wäre gewesen, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit gehört, WEP ist katastrophal unsicher. Welchen Standard empfehlen Sie normalen Wireless LAN-Verwendern?
Wireless LAN-Anwender sollten auf jeden Fall die aktuellen Sicherheitsstandards WPA bzw. WPA 2 benutzen und dabei darauf achten, dass die Möglichkeiten, die der Standard bietet, nämlich ein bis zu 63 Zeichen langes Passwort zu verwenden, das auch auszunutzen. Ein WPA-Netz ist auch unsicher, wenn das Standardpasswort zum Beispiel der eigene Nachname ist, weil ein potenzieller Eindringling natürlich zuerst diese Standardworte ausprobieren wird. Also ein Wörterbuchangriff, wie er in Fachkreisen genannt wird, ist auch auf ein WPA-Netz möglich, aber nur erfolgreich, wenn ein, ich nenne es mal ein 0815, kurzes Passwort wie 123 oder einfach nur das Passwort Passwort benutzt wird. Ansonsten ist WPA so sicher, dass es auch im Bankenumfeld oder beim Militär eingesetzt wird.
Sie haben gerade WPA und WPA 2 erwähnt. Gibt es da einen sicherheitstechnischen Unterschied, weil es da eine 2 dranhängt, oder ist es einfach nur was anderes?
Es gibt irgendwo dann schon natürlich mal noch einen sicherheitstechnischen Aspekt. Der betrifft aber dann hauptsächlich nur die Verwaltung der Sicherheitsrichtlinien und Sicherheitseinstellungen, die für Firmenkunden, speziell in größeren Firmen, von Interesse sind. Für den normalen Heimanwender ist ein WPA-Netz vollkommen ausreichend.
Ich gehe davon aus, dass Sie zu Hause auch ein Wireless LAN benutzen. Meine Frage wäre jetzt gewesen, wie lange geben Sie einem Angreifer das Netz zu brechen, bevor Sie das Passwort wieder ändern?
Ich habe das Passwort in meinem Netz noch nie verändert. Ich nutze aber auch die vollen, nicht ganz 63 Zeichen aus, aber mein Passwort ist über 40 Zeichen lang und mit unterschiedlicher Groß-Kleinschreibung und verwendet auch Ziffern und Sonderzeichen wie ein Ausrufe oder Fragezeichen. Das Passwort ist in keinem Wörterbuch, in keiner Sprache der Welt zu finden. Von dem her gebe ich einem Angreifer beliebig lange Zeit, das Passwort herauszufinden. In diesem Leben und vermutlich auch den nächsten paar ist nach dem jetzigen Stand der Technik keine Möglichkeit gegeben, das Passwort zu hacken.
Ja, Herr Traber, dann vielen Dank für das kurze Interview und viel Spaß auf der Messe noch.
So, das sagt also die Wirtschaft dazu. Erik, was sagt denn die Wissenschaft zu WPA 2?
Die Wissenschaft sagt zu WPA 2, das ist jetzt nicht so sicher, wie es sein könnte. Also, erstmal, damit wir verstehen, worüber wir da reden. Es gibt in diesen Funknetzwerken so prinzipiell zwei verschiedene Generationen von Standards, was die Sicherheit angeht. Ganz früher gab es nur WEP, das wurde 2001 gebrochen. Und danach wurden diese Angriffe immer weiter verbessert und verbessert und verbessert, bis halt einfach absolut klar war, WEP ist einfach jetzt komplett hin, sicherheitstechnisch. Und deswegen hat man sich relativ bald dazu entschlossen, einen Nachfolgerstandard zu WEP zu entwickeln, der ab jetzt sicher sein soll. Und das war der Beginn von WPA.
Okay, und so wie ich das mitgekriegt habe, ist bei dem WEP-Standard, da sind nur ein paar ich nenne es mal elektrotechnische Fachleute gefragt worden und bei WPA waren auch Kryptologen am Werk.
Ja, so könnte man das ausdrücken. Wobei elektrotechnische Fachleute, die haben schon irgendwie ein paar interessante Sachen bei WEP gemacht. Aber letztendlich hat es halt dann doch nicht das gehalten, was es können sollte. Und WPA wurde dann komplett neu entwickelt. Allerdings gab es da ein Problem. Und zwar WPA waren 2003 fertig und 2003 waren 802.11 basierte Funknetzwerke schon wirklich beliebt und auch wirklich ziemlich überall zu finden. Das heißt, man konnte nicht einfach sagen, okay, WP war Schrott, jetzt stampfen wir das ein und machen das Ganze nochmal neu. Weil dann kann man seine Hardware nicht verkaufen, weil jeder hat irgendwie das Zeug schon bei sich daheim rumstehen. Im Laptop und so. Und man will ja nicht alles wegschmeißen, alles nochmal neu kaufen. Deswegen musste man irgendwie für die Leute, die jetzt schon Hardware mit WP am Laufen hatten, einen Upgrade-Pfad schaffen.
Okay, ein Upgrade-Pfad. Das heißt, er ist aber abwärtskompatibel. So, was die Hardware angeht.
Naja, WP an sich selber kann ich ja nicht weiterfahren, weil das ist komplett unsicher. Das heißt, man hat irgendwie einen Modus gesucht, wie man diese Karten mit WP ganz leicht mit einem neuen Treiber und einer neuen Firmware so modifizieren kann, dass sie sicherer werden. Und gleichzeitig irgendwie einen komplett neuen sicheren Standard zu schaffen. Das heißt, was man gemacht hat, ist, man hat sozusagen einmal ein großes Protokoll entworfen für Key Management, also wie kann ich mich an einem WLAN anmelden, wie authentifiziert sich das WLAN, was habe ich für Möglichkeiten, vielleicht einfach nur so ein Passwort, so ein Pre-Shared Key wie bei Web oder vielleicht auch so ein Benutzername-Passwort oder mit einer Chipkarte oder mit irgendwie einem USB-Security-Token oder ähnliches. Und das Ganze hat man fertig in WPA standardisiert. Und was dann noch zu erledigen war, das war die eigentliche Frage, wie verschlüsseln wir jetzt wirklich die Nutzdaten, die auf der Karte übertragen werden, wenn mal alle Schlüssel ausgehandelt sind.
Okay, das heißt im Prinzip der Austausch des Schlüssels ist immer noch auf der alten Technologie basierend und dann nur noch die Verschlüsselung, also die Verschlüsselkommunikation ist dann der neue Standard oder die neue, doch sehr sichere Technologie.
Nein, eigentlich genau andersherum. Das heißt, man hat ein komplett neues Protokoll entworfen, mit dem man erstmal so am Verbindungsanfang mit der Gegenseite Schlüssel aushandeln kann. Und nicht so, dass man bei WEP überall den gleichen Schlüssel hatte auf allen Clients, sondern man konnte dynamisch Schlüssel aushandeln und von mir aus die Schlüssel sich auch von mir aus vom Kerber rausholen oder von gegen eine Nutzerdatenbank authentifizieren oder ähnliches. Das war alles bei WPA mit vorgesehen.
Deine Aussage ist immer, das war. Was bedeutet das war?
Ja, das ist immer noch so. Das heißt, man hat das irgendwann auch noch mal ein bisschen erweitert, weil man da noch ein bisschen mehr Flexibilität braucht und so weiter. Aber interessant wurde es dann eigentlich erst, wenn es darum ging, wie verschlüssel ich jetzt denn wirklich meine Nutzdaten, die übertragen werden, wenn ich meine Schlüssel alle ausgehandelt habe.